Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort zur Predigt am Sonntag quasi modo geniti steht im Markus-Evangelium im 16. Kapitel. Als Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte, und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt 2 von ihnen unterwegs, als sie aufs Feld gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, rein menschlich gesehen hatte die Kirche Jesu Christi noch nie eine Chance. Rein menschlich gesehen dürfte es die eine heilige christliche Kirche, dürfte es auch unsere Gemeinde gar nicht geben. Denn wenn wir diesen letzten Abschnitt des Markus-Evangeliums hören und uns die Situation und das Verhalten der Jünger am Ostertag vor Augen führen, dann können wir nur erschrocken feststellen: Was waren diese 11 Jünger für ein müdes Häuflein Elend? Hinter verschlossenen Türen sitzen sie und halten Totenklage. Den ganzen ersten Auferstehungstag durchleben sie ängstlich und verzagt, obwohl Maria Magdalena und die beiden Emmaus-Jünger ihnen von der Auferstehung Jesu berichten. Jesus ist auferstanden und lebt. Wir haben nicht geträumt. Wir haben ihn selbst mit eigenen Augen gesehen und mit ihm geredet. Doch die Jünger sind so gefangen in ihrer Trauer und Hoffnungslosigkeit, dass die Osterbotschaft nicht durchkommt, dass sie nicht den Weg findet von den Ohren ins Herz. Da hat sich, denke ich, über die Jahrhunderte nicht viel geändert, liebe Gemeinde. Wie viel Zweifel, wie viel Ängstlichkeit und Pessimismus prägen die Kirche zu allen Zeiten. Ach, Herr Pastor, was soll nur werden? Nach Corona werden bestimmt nur noch wenige den Weg in die Kirche finden. Die Leute laufen den großen Kirchen jetzt in Scharen davon. Auch bei uns schrumpfen viele Gemeinden. Wie soll es bloß weitergehen? Eines ist ja wohl in den letzten 12 Monaten bei uns ganz klar geworden: Kirchen sind nicht systemrelevant. Die meisten Menschen in unserem Land kommen offenbar auch ohne Kirche und Gott ganz gut zurecht. Ja, und dann sitzen wir da in unserer Beklemmung. Und wir Pastoren womöglich ebenso saft- und kraftlos mittendrin und tun so, als ob Ostern auch bei uns noch gar nicht angekommen ist. Ja, wir übersehen vor lauter Kleinglauben, dass der Auferstandene auch mit uns unterwegs ist, wie mit den beiden Jüngern damals, dass er uns immer wieder neu auslegt, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt ist, und dass er auch uns mal um mal das Brot bricht. Aber aus sich selbst heraus hatte die Kirche nie eine Chance. Attraktiv und zukunftsfähig machen uns nicht unsere Aktivitäten und Programme, sondern allein der, der den Tod überwunden und die Zukunft in der Hand hat, Jesus Christus. Er hat sie bis auf diesen Tag erhalten und dafür gesorgt, dass sie heute die größte Glaubensgemeinschaft auf der Welt ist. Doch was Jesus an seinen Jüngern tadelt, den Unglauben und ihres Herzens Härte, das kennen wir, wie ich stark vermute, auch aus unserem Leben. Herzenshärtigkeit, das meint wörtlich die Verkalkung des Herzens. Man kann sich das so vorstellen wie bei einer Kaffeemaschine. Da setzt sich Kalk ab und dann ist irgendwann alles so verstopft, dass nichts mehr durchlaufen kann. Ganz ähnlich kann das sein mit unserem Herzen. Da sind wir so zu mit Trauer und Enttäuschung, mit Arbeit und Sorgen, mit eigenen Vorstellungen und Prioritäten, mit Ungehorsam und Schuld, mit unseren eigenen Geschichten, dass wir Gottes Wirklichkeit und seine Wunder nicht wahrnehmen. Es stimmt schon, liebe Gemeinde, das Osterfest mit seiner Botschaft vom Auferstandenen geht uns Menschen nicht so einfach ein. Denn Ostern ist nicht das Produkt irgendwelcher Denkprozesse oder das Produkt unbewältigter Trauer, so nach dem Motto, jetzt erst recht, auch wenn sie unseren Herrn ans Kreuz genagelt haben, die Sache Jesu geht weiter. Ostern haben die Jünger nicht erfunden. Und Ostern heißt auch nicht, reiß dich zusammen, das Leben muss weitergehen. Ostern wird es für die Jünger erst, als Jesus selbst auf den Plan tritt, als er leibhaftig vor ihnen steht und sich ihnen offenbart. Christus selbst muss es richten, muss ihre verkrusteten Herzen aufbrechen. Und er tut das auch. Aber man höre und staune, er tut noch mehr. Gerade diese ungläubigen, schwachen Versager, gerade die nimmt der Auferstandene nun in seinen Dienst und macht sie zu Boten des Evangeliums. 11 armselige Männer, einfache Leute ohne große Bildung und alles andere als Glaubenshelden. Zu denen, sagt Jesus, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Was für ein Auftrag für diese 11, die von heute auf morgen Apostel, also Abgesandte, Botschafter ihres Herrn werden. Nicht nur in Israel, sondern in der ganzen Welt sollen sie die Botschaft von Jesus Christus verbindlich ausrufen. Wieder könnten sich menschliche Zweifel anmelden. Wie soll das gehen? In alle Welt? Und dann ohne Hieb- und stichfeste Beweise, nur mit dem Mittel des Wortes? Wer wird ihnen das abnehmen? Schon die eigenen Leute haben, wie wir bei Maria Magdalena und den beiden Emmaus-Jüngern gesehen haben, dieser Botschaft keinen Glauben geschenkt. Da wäre es doch besser, wenn Jesus selbst mitkäme. Doch der Auferstandene überwindet auch diese Bedenken. Er verheißt seinen Jüngern den Heiligen Geist, durch den er selbst ihnen als der erhöhte Herr, als der Herr aller Welt zur Seite stehen wird, wenn sie in alle Welt gehen. So schickt er seine Apostel los mit einem klaren Auftrag. Und er nennt ihnen auch ohne Schönfärberei die Konsequenzen ihrer Predigt. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wo das Wort des Evangeliums laut wird, da sind die Hörer zur Stellungnahme herausgefordert. Da gibt es Annahme und Ablehnung, Glaube und Unglaube. Da hören Menschen von Jesus und vertrauen sich ihm an. Sie wollen ein neues Leben, suchen ihren Wert und ihr Ansehen nun nicht mehr bei sich selbst oder bei anderen, sondern bei ihm, lassen ihn ihren Anwalt und Fürsprecher sein und vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit. Wo Christus gepredigt wird, da werden Menschen vom Heiligen Geist überwunden, sodass sie glauben und sich durch die Taufe von Gott hineinnehmen lassen in das Schiff der Gemeinde, das Kurs hält zur Seligkeit. Aber ich habe auch einmal bei einem Taufgespräch erlebt, dass ich gebeten wurde, den zweiten Teil dieses Wortes wegzulassen. Dass wer nicht glaubt, verdammt werden soll, das sei doch mittelalterlich. Da hätte man das Gefühl, einem würde die Pistole auf die Brust gesetzt. So etwas sei heute nicht akzeptabel. Doch am eigenen Schlips wird sich keiner auf Dauer über Wasser halten können, wenn die Titanic den Eisberg gerammt hat. Ohne einen festen Platz im Rettungsboot der Kirche ist man schon in kurzer Zeit verloren. Das ist eine buchstäblich todernste Situation. Das darf nicht verschwiegen werden. Darum warnt Jesus uns hier in aller Deutlichkeit davor, die Sache auf die leichte Schulter zu nehmen. Das, liebe Gemeinde, macht die Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit von Ostern aus. Der, der den Tod überwunden hat, lädt die Todgeweihten zum Leben ein. Zunächst seine Jünger, und schließlich alle Welt, auch uns. Mit dieser Einladung sind die Jünger damals losgegangen. Und bis heute ergeht die Einladung des Auferstandenen aus dem Mund seiner Boten. So hat Christus durch die Predigt des Evangeliums seine Kirche gebaut und erhalten bis heute. Aller menschlichen Ängstlichkeit und Resignation, aller unserer Schwäche und Schuld zum Trotz. Das, liebe Gemeinde, ist für mich persönlich das größte Wunderzeichen, das dem Glauben folgt. Dass nach 2000 Jahren die Kirche Jesu Christi immer noch existiert und sogar weltweit wächst, weil er selbst durch seine schwachen Boten in ihr wirkt und handelt. Aber da ist ja noch von anderen Zeichen die Rede, die Jesus seinen Jüngern und allen Glaubenden verheißt. Macht über Dämonen, Zungenrede, Bewahrung vor tödlichen Gefahren und die Besserung von Krankheit durch Fürbitte und Handauflegung. Was ist mit diesen Zeichen? Zunächst einmal sagt Jesus deutlich, es sind Zeichen, die dem Glauben folgen. Die Zeichen sind also nicht Voraussetzung oder Grundlage des Glaubens. Unser Vertrauen zu ihm lässt sich nicht durch irgendwelche Wundertaten erzwingen, sondern es erwächst aus dem Umgang mit ihm. Darum hat Jesus selbst die Forderung nach Wunderzeichen stets abgelehnt. Erst muss der Funke zwischen ihm und uns übergesprungen sein. Die Beziehung muss stimmen. Dann, so sagt Jesus, werden wir auch die Erfahrung machen, dass auf ihn und sein Wort Verlass ist. Dann wird dieses Wort auch beglaubigt. Dann wird es Signale dafür geben, dass die Macht des Bösen gebrochen ist und Menschen von dem ergriffen sind, was bereits zur neuen Welt Gottes gehört. Solche Signale können wir auch heute in der weltweiten Christenheit und teilweise auch unter uns wahrnehmen. Die scheinbar großen, auffälligen Wunderzeichen geschehen dabei allerdings meist dort, wo der Glaube noch ziemlich am Anfang ist. Aber auch in unserem Land und in unserem Leben gibt es immer wieder Führung, Bewahrung und Durchhilfe. So singen wir es ja auch gern an den Geburtstagen. Bis hierher hat mich Gott gebracht durch seine große Güte. Oder in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Da könnten, und ich meine auch, da sollten wir manche Erfahrung von der Kraft der Fürbitte und des Segens miteinander teilen und uns so auch untereinander immer wieder stärken und ermutigen. Aber so wohltuend diese Zeichen sind, sie sind nicht das Eigentliche und nicht das Wichtigste. Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wenn wir das Neue Testament dann weiterlesen, merken wir, dass diese Zusage nicht bedeutete, dass wer zu Gott gehört, künftig nur noch auf Rosen gehen oder gar auf Wolken schweben würde. Gerade die Apostel haben schwere und harte Erfahrungen durchgemacht und die meisten von ihnen sind den Märtyrertod gestorben. Aber sie mussten nicht so sterben, sondern sie konnten es. Denn sie waren gewiss, ihre Namen waren längst im Buch des Lebens notiert. Liebe Gemeinde, das ist das Entscheidende, auch für uns, dass unsere Namen seit unserer Taufe im Himmel geschrieben sind, dass wir längst erlöst und zum neuen Leben befreit sind. Wie die neugeborenen Kinder, quasi modo geniti, können wir deshalb in dieser Welt leben, fröhlich und zuversichtlich und von Herzen dankbar darüber, dass Christus selbst seine Kirche auch in unserer Zeit erhält und wir dazugehören dürfen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Sie hörten eine Predigt von Pfarrer Gerhard Triebe von der Erlöserkirchengemeinde Düsseldorf, einer Gemeinde der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche. Gott sei mit Ihnen auf Ihrem weiteren Weg.